Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Die kanadische Sängerin Feist, das Duo Boy, Hans Hartz, die schottische Rockband Stillskin, die haben eins gemeinsam. Sie wurden erst durch die Verwendung eines ihrer Lieder in der Werbung so richtig bekannt. Es gibt noch viele andere Bands und Künstler, Künstlerinnen, deren Songs von Jeansmarken oder Technologiekonzernen genutzt wurden. Umgekehrt lassen sich aber kaum Stücke finden, in denen Marken oder Produktnamen auftauchen. Das hat jedenfalls der Kulturwissenschaftler Moritz Basler herausgefunden. Und auf diese Feststellung hat er gleich ein ganzes Buch aufgebaut. Western Promises, Popmusik und Markennamen. Wie viele Texte er da genau untersucht habe, das wollte ich im Vorfeld der Sendung von Moritz Basler wissen.
Ich habe natürlich die Ausrede, dieses Buch zu schreiben, dazu genutzt, die ganze Plattensammlung nochmal durchzuhören und auch vieles andere. Denn es geht ja auch erstmal um den Befund, dass in ganz, ganz vielen Songs eben keine Markennamen vorkommen. Das muss man ja auch erstmal verifizieren.
War das nur Ihr persönliches Plattenarchiv, aus dem Sie geschöpft haben?
Nein, es gibt inzwischen Websites, wo man also auch nachgucken kann, Songs with a Brand Name oder so. Und dann kann man eben sich gezielt sozusagen informieren, wo solche Songs zu finden sind. Und ich habe am Beispiel von der Marke Pepsi, bin ich dann sämtliche Songs, die da gefunden wurden, auch mal durchgegangen. Und so habe ich das gemacht.
Sie haben festgestellt, dass Markennamen nur selten in Songtexten auftauchen. Die Beatles etwa verwendeten nur in zwei Stücken Verweise auf Produkte oder Firmen, einmal ausgerechnet im Song Back in the USSR, in dem es ja um die Rückkehr in ein kommunistisches Land geht. Wieso gerade hier?
Ja, das ist, glaube ich, ein Witz. Das ist eine Kontrafaktur zu Chuck Berrys Back in the USA, wo eben die amerikanische Konsumkultur gefeiert wird. Und die UdSSR ist natürlich das Gegenmodell und ausgerechnet in diesem Song kommt BOAC vor, Flew in from Miami Beach, BOAC, das ist eine britische Airline, die dann zwischen diesen beiden Staaten vermittelt, so wie die britische Popmusik vielleicht zwischen der amerikanischen Popmusik und den europäischen Nicht-Pop steht.
Also eher eine ironische Brechung. Dennoch schrieben schon in den 60er Jahren ja populäre Bands Werbesongs. Also das erläutern Sie im Buch. Sie nennen das Beispiel der Rolling Stones, die einen Song für Cornflakes, glaube ich, geschrieben
haben. Ja, Rice Krispies. Mhm.
Genau, Jefferson Airplane haben ebenfalls einen Werbesong in den 60ern gemacht. Aber die Marken fanden keinen Einzug in die Texte ihrer ja originären Songs. Warum nicht?
Ja, das ist diese Asymmetrie. Ja, also Markenwerbung will unbedingt an dieser Energie von Pop und an dieser Community von Pop partizipieren und will da rein. Und die Nähe von Pop zu dieser Welt ist ja auch ganz groß. Auf der anderen Seite muss Pop sich wahrscheinlich, gerade weil diese Nähe so groß ist, sozusagen auch reinhalten davon und muss aufpassen, dass sie nicht selber wie Werbung wirken.
Eine Figur, die Sie ja direkt am Anfang nennen Ihrer Chronologie, um auch das komplexe Zusammenspiel aus Pop und Werbung, das Sie angesprochen haben, aus Kommerz und Kunst zu verstehen, ist Elvis Presley. Wieso ist der wichtig für Ihren Argumentationsstrang?
Presley ist der Urknall von dem, was wir heute Pop nennen. Ich habe bemerkt, dass bei Elvis, der Songs von anderen Leuten gecovert hat, zum Beispiel von Carl Perkins, dass da eine bestimmte Art der Rückkopplung vorhanden ist. Also anders als die ursprünglichen Musiker oder als vielleicht Musiker im emphatischen Sinne überhaupt, ist Elvis nicht jemand, der sagt, guck mal, hier habe ich meine Musik und die will ich jetzt an den Mann bringen, möglichst 1:1, ja, top down. Sondern Elvis ist einer, der zieht die Augenbraue hoch, sieht, dass die Mädels jubeln und zieht sie dann nochmal hoch. Und dann wackelt er mit der Hüfte. Und das heißt also, der macht genau diese Rückkopplung, die ja für die gesamte Marken- und Konsumkultur auch typisch ist, etabliert er sozusagen als elementares Verfahren der Popmusik.
Und Sie haben bei Ihren Recherchen auch eine interessante oder mehrere interessante Ausnahmen gefunden, Gegenstände, die durchaus oft im Pop und Rock besungen werden, zum Beispiel Autos. Welche Rolle spielen denn Autos vor allem im englischsprachigen Rock und Pop?
Also Hip-Hop ist natürlich sowieso eine Ausnahme, darüber rede ich nicht. Ja, und Autos sind gute, teure Autos in der amerikanischen Popmusik, sind offenbar so Teil dieses amerikanischen Jugendtraums, auch von Sexualität, ja, in Autos kann man Sex haben, wenn man zu Hause das noch nicht darf, sozusagen, dass die einfach ganz natürlich da kommen und auch nicht in Anführungszeichen gesetzt werden, wie sonst eben Markennamen oft, wenn sie vorkommen. Und interessant ist hier die Ausnahme in Deutschland, ja, im deutschen Pop ist das nicht so, ja, im deutschen Pop sind Autos witzig, wenn sie vorkommen. Opel Gang oder Maserati oder so.
Oder der Opel Manta, den Sie, ja, glaube ich, auch ansprechen. Sind Autos denn auch ein Sinnbild für das westliche Versprechen, zumindest dann in den USA im englischsprachigen Raum, der ja im Titel des Buches auftaucht, Western, ja, Promises?
Ja, genau. Autos sind in den USA sind sie ein wichtiger Ausdruck dieses westlichen Versprechens von Wohlstand und Sexualität und irgendwie auch Reichtum. Und deswegen reicht es auch nicht einfach nur Auto zu sagen, deswegen braucht man da die Markennamen. Und es ist niemals ein billiges Auto. Ja? Es sind immer teure, tolle Autos, die da genannt werden.
Also Cadillac. Der Cadillac, der Chevrolet. Zu guter Letzt kommen Sie natürlich auch zu einem Fazit und nennen ein recht aktuelles Album, das Ihnen imponiert hat, da es den wahren Charakter der Popmusik, den Widerspruch zwischen Kommerz und ja auch Gesellschaftskritik auf ganz schlüssige Weise darstelle. Everything Now von Arcade Fire. Wieso haben Sie sich für dieses Beispiel entschieden?
Naja, als ich fertig war mit dem Buch, war das gerade aktuell und es gibt ein Blatt in diesem Album, dem liegt sozusagen ein Blatt bei, wo sämtliche Songs und auch der Bandname als Marken sozusagen ausgestellt sind. Und es sieht aus wie so ein Werbeblatt von Aldi oder so. Ja? Und da sieht man also, dass immer wenn das dann kommt, wenn diese Markennamen, wenn dieser Markendiskurs aufgerufen wird, dass dann der eigene Status eben als Teil der Konsumkultur aufgerufen wird. Arcade Fire ist eine linke, antikommerzielle Band, eigentlich könnte man sagen, die aber natürlich einen riesen kommerziellen Erfolg hat und damit leben sie genau diesen Widerspruch aus zwischen diesen beiden Dingen, zwischen diesen beiden westlichen Versprechen und indem sie das thematisieren, ja, bleiben sie dann eben auch intellektuell nicht dahinter zurück, hinter dem Problem.
Zu guter Letzt, ist es nicht auch etwas Positives, dass sich Poptexte ihrer Autonomie gegenüber der Werbung weitestgehend erhalten haben?
Ja, natürlich, das ist was Positives, aber Pop hat eben immer das Problem, dass es auch Ware und auch Konsum ist. Und wenn man einfach nur so tut, als wäre man es nicht, ja, als wäre man sozusagen authentisch, also sagen wir mal der übliche Punk-Gestus, der aber auch natürlich der Schlager-Gestus ist. Ja, in Schlagern kommen auch keine Markennamen vor. Ja, wenn man so tut, als wäre man authentisch und gar nicht mitreflektiert, dass man eben Teil dieser Konsumkultur ist, dann bleibt man eben unterkomplex. Ja, dann ist das im Grunde dumme Musik.
Sagt Moritz Basler, Professor für neuere deutsche Literatur an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Western Promises, Popmusik und Markennamen heißt sein Buch, erschienen im Transkript Verlag.